Hallo, herzlich willkommen, liebe Leute da draußen, zum Gag-Reflex-Podcast.
Schön, dass du da bist, Lars, zugeschaltet via Clubhouse. Ich bin hier noch an meinem Android-Handy und staune über eure technologischen Fortschritte da drüben auf der Apple-Seite der Welt.
Fühlt sich so ein bisschen traurig an, dass du nicht dabei sein kannst, dass du nicht mit uns Zigarre rauchend auf der Veranda draußen im Clubhouse sitzen kannst?
Irgendwie und, schon. Ja. Ich wusste, es wird irgendwann dieser Wendepunkt, dieser Scheitelpunkt kommen am Leben, wo sich dann eben doch die Spreu vom Weizen trennt. Ich hätte nicht gedacht, dass es ausgerechnet 2021 durch ein soziales Netzwerk ist.
Ja, liebe Leute, es erwarten euch wieder rattige Fragen, die ihr selbst uns geschickt habt an mail@gagreflexpodcast.de. Und Andreas hat mal wieder gewühlt in unserer Datenbank. Teilweise sind da natürlich uralte Fragen dabei, aber oft jetzt auch, würde ich sagen, mittlerweile auch immer frischere, ne? Hast du frische Ware dabei?
Ich habe frische Ware dabei und zwar aus dem Oktober 2020. Ein Thema, was wir letzte Folge schon mal ein bisschen angeschnitten haben. Da hast du dich aber, glaube ich, für die Ficky-Ficky-Frage entschieden. Nee, warte mal. Doch, Sex mit der Chefin, das hast du vorgezogen. Dieser.
Das wollte ich als erstes klären.
Jetzt kommen wir also zum Trostpreisgewinner. Ich will einen neuen Namen und brauche eure Hilfe. Mhm. Hallo, ihr alten Haudegen. Ich habe ein kleines First-Word-Problem, bei dem ich eure Unterstützung brauche. Ich habe vor kurzem geheiratet. Dabei habe ich den Kürzeren gezogen und musste meinen alten Nachnamen ablegen. Dadurch hat sich aber eine neue Chance aufgetan. Ja, es ist okay, meinen vollständigen Namen vorzulesen, macht sonst nicht so viel Sinn, das Ganze hier. Ich heiße jetzt Dennis Markmann. Könnte man lesen als Dennis Markmann. Als zweiten Vornamen würde ich mir noch den wünschen. Dann wäre das Meisterwerk perfekt. Dennis, den mag man. Das Amt macht mir da aber einen Strich durch die Rechnung. Man braucht tatsächlich einen triftigen Grund, um was in seinem Namen machen zu dürfen. An seinem Namen. Lächerlich. Mir fallen leider keine guten Gründe ein. Vielleicht habt ihr ja Ideen. Für den Fall, dass ja? einer eurer Ideen voraussetzt, dass ich mir was amputieren muss, wäre das okay für mich. Meine Hände brauche ich aber noch.
Also da kennt jemand unsere Beratungsmethoden ganz gut. Die enden ja meist in der Amputation von Körperteilen.
Die meist also auch, wo wir meist auch einen Beweis einfordern dann danach.
Ja, ich stelle mir die Diskussion schon auch schwierig vor, Frau Beamtin. Also finden Sie denn nicht, dass Humor und ein guter Gag kein guter Grund sein, um seinen Namen zu ändern? Weil das wäre ja schon, also sagen wir mal, ein Schmunzler wäre es wert. Dennis, den mag man.
Ja, finde ich auch. Wir hatten diese Frage ja schon mal wirklich im ernsten Bezug, als es um, glaube ich, so Geschlechtsumwandlung geht. Erinnerst du dich noch an den Homosexuellen, der irgendwie in der Bar verprügelt wurde von Leuten?
Ja.
Und dann wollte er sich doch umoperieren lassen, wie ich sofort super politisch inkorrekt vier verschiedene Probleme vermische. Und dann ging das doch irgendwie nicht, weil das so teuer war auch, den Namen, hat doch mehrere tausend Euro sogar gekostet, den Namen zu ändern, oder?
Stimmt, da brauchen wir auch mal wieder ein Update.
Haben wir da nicht Crowdfunding gestartet? Läuft das immer noch?
20.000 Euro zusammengekommen, einfach um noch einen Den in den Namen als Zweitname einzufügen. Ich wusste das zum Beispiel auch nicht. Also damals war ich schon so überrascht, dass es teuer ist. Und jetzt bin ich überrascht, dass es einen triftigen Grund geben muss. Aber es gibt ja auch noch sowas wie Künstlernamen. Das kann man sich doch, glaube ich, auch relativ easy reinschreiben lassen, oder? Dann ist also dein bürgerlicher Name ist Dennis Markmann und dein Künstlername ist Dennis den Markmann.
Nee, ich brauche bitte ihren echten Namen. Ich weiß, dass das ein Künstlername ist.
Und dann kommt so in 20 Jahren kommt das große Pilava-Quiz, hinter welchen Künstlernamen steckt. Oder nee, hinter welchen Echtnamen steckt. Nee, welcher Künstler steckt hinter diesen Echtnamen? So sind doch diese Quizze meist, ne?
Was hältst du vom Künstlernamen Markmann Dennis? Als Frage?
Markmann Dennis, ja.
Ja. Mein Name ist Dennis Markmann, ihr kennt mich als Markmann Dennis. interessante Frage, würdest du deinen Namen abgeben? Bei einer Hochzeit zum Beispiel? Oder möchtest du deinen Namen behalten?
Also es ist eine sehr gute Frage, weil grundsätzlich ja alles an mir sich so gegen dieses ur- oder erzkonservative Denken wehrt und so. Man kennt mich ja als linksliberale, versiffte Birne. Aber das habe ich irgendwie so verinnerlicht.
Dass aber da hört es auch mal auf, ne?
Da hört es auf, wenn es halt bei mir irgendwas zu verändern gibt. Dann nicht, ne? Nee, da habe ich irgendwie, also es ist gar nicht so, dass ich da jetzt eine konservative Einstellung habe und ich sage, Männer müssen ihren Namen behalten. Aber für mich persönlich ist es irgendwie so, dass ich da schon immer davon ausging, dass ich meinen Nachnamen behalten werde. Und nun ist der ja auch nicht, ich möchte jetzt hier meinen Nachnamen nicht nennen. Aber nun ist er ja auch nicht. Dann ist er ja auch nicht der hässlichste Name. Also ich bin total zufrieden mit meinem Nachnamen und zufrieden mit meinem Vornamen. Also bin ich da in einer doch recht privilegierten Situation. Aber ich könnte mir schon vorstellen, wenn ich jetzt unzufrieden mit meinem Nachnamen wäre, dass ich da jetzt nicht zu stolz wäre zu sagen, naja, dann nehme ich halt den Namen meiner Frau an.
Ja, mir wäre das einfach zu unmännlich, muss ich einfach sagen. Also der Name gehört einfach mir. Wie mein Name an der Tür, heißt es ja so schön, in einem Volkslied von Mary Rose oder so. Keine Ahnung, wer das singt.
Das singt ja eine Frau.
Ja. Aber der Song ist natürlich, er gehört zu mir, wie mein Name an der Tür. Ne? Und da geht es nicht um den Nachnamen, sondern da geht es um den Mann. Ne? Der natürlich.
Ja, aber bei Nachnamen dem Namen hat. Namen an der Tür geht es ja um ihren Nachnamen. Und der gehört offensichtlich auch nicht so zu ihr, weil sie wird ihn abgeben für den Typen, der zu ihr gehört.
Ey, stimmt. Das ist eigentlich ein kompletter Widerspruch. Diese simple Zeile ist ein kompletter Bullshit, ne?
Das ist ein riesen Bullshit. Oder es war damals schon der Vorreitersong für Frauen, die sich emanzipieren sollen und ihren Nachnamen behalten sollen.
Ah, so nach dem Motto, Marianne Rosenberg ist das übrigens, bevor wir wieder Zuschauer kriegen von unseren Briefe kriegen von unseren Zuhörern. Marianne Rosenberg singt, das stimmt, du hast recht. Eigentlich sagt sie, komm schon, nicht nur geh eine Beziehung mit mir ein, sondern gib auch gleichzeitig deinen Namen ab. Denn nur so kannst du bei mir wohnen.
Ja, es ist ja auch einmal wieder ein Zeichen. Ich sammle da momentan ganz viele Argumente, um da irgendwann mal ein Video drüber zu machen, wie konservativ ich dann doch auch aufgewachsen bin und man wahrscheinlich so auf dem Dorf auch aufwächst. Also es war für uns früher so in der Pubertät, wenn man darüber gesprochen hat, es war ein total so nur Pussys geben ihre Namen ab. Weißt du, so allein schon das Wort Pussy oder so. Ja, nur so Waschlappen. Und so natürlich trage ich den Namen meiner Familie so total episch, als hätte man noch irgendwas Heroisches an seinem blöden Leben, wenn man da irgendwie als Jugendlicher Eistee trinkend die Schule schwänzt. man fühlt sich wie so ein Kämpfer von, wie so ein Gladiator oder so, der den Namen jetzt weitertragen muss. Ganz klar behalte ich den. Das ist ja eigentlich alles völliger Bullshit.
Also ich würde meinen natürlich auch niemals abgeben, ne? Also ich finde, das ist so, ja, der Name ist so ein bisschen aufgeladen, hat er so ein bisschen tschechische Wurzeln. Das ist dann immer so ein bisschen, das gibt mir so einen Restzweifel, wenn ich einen zweifelhaften Tweet mal absondern sollte. Dann sagt man, naja, gut, aber warte mal, Links, nee, das kann echt nicht sein, das kann er nicht so meinen. Und das ist so dieser Benefit of the Doubt, den man mir gibt. Und es ist natürlich auch.
Ist das ein tschechischer Name?
Ja, tschechisch, ja. Und es ist, finde ich auch, ja, und das muss man gucken, wenn man den Namen googelt, man findet irgendwie so ein paar Leute in den USA, die wahrscheinlich geflohen sind damals sozusagen vor dem Nazi-Regime. Und that's it. Und dann ist es relativ beschränkt. Und dann, das wäre mir schon wichtig, dass man mich, das ist eigentlich das Hauptding, dass man mich gut googeln kann.
Ja, bei dir muss man natürlich auch sagen, dass ja auch deine direkten Verwandten und so, die Männer haben ja da auch immer den Namen in Ehre getragen und haben sich wirklich immer mit Ruhm besudelt und bekleckert. Insofern musst du diese Tradition natürlich weiterführen, damit dieser wunderbare Name auch weiterhin nicht beschmutzt wird.
Das stimmt. Viele Sexualstraftäter und Telegram-Nutzer in den Reihen der Familie. Das stimmt. Und das, also das, wenn man natürlich Pausen, gut, gibt es eigentlich bekannte andere Pausens? Also Promis?
Nö. Es gibt natürlich Fußballspieler, ne? Ja. Fußballspieler, die so heißen, dann aber meist auch mit O anstatt mit E. Also Paul Senn, klar, es gibt einen Bürgermeister, da kriege ich regelmäßig einen Google Alert. Ich habe ja einen Google Alert zu meinem Namen eingestellt, sodass ich immer eine Benachrichtigung bekomme, wenn ein Artikel über mich geschrieben wird oder eben auch über andere Lars Paulsens. Das finde ich immer ganz interessant. Es gibt auf jeden Fall einen Bürgermeister Lars Paulsen hier in Norddeutschland natürlich und auch einen Feuerwehr-Oberleutnant oder so. Und dann steht halt regelmäßig, Lars Paulsen hat wieder eine kleine Stute aus dem Autowrack gezogen und gerettet, gefickt.
Bei einem Feuerwehreinsatz kam es zu einem Sexualdelikt. Brandmeister Lars Paulsen vergang sich an einen genau jungen Rehkitz.
Unter Beobachtung vieler unbeteiligter Kinder.
Das begab sich an einer Kindertagesstätte zur Mittagszeit.
Ja. Zahlreiche Schaulustige näherten sich dem Schauspiel.
Ja, also es sind schon viele, also zwei Lars Paulsens, die ich sofort irgendwie A, sympathischer finde anhand der Beschreibung und B, die auch wichtigere Funktionen in unserer Gesellschaft einnehmen. Oder?
Das stimmt. Die ärgern sich wahrscheinlich total, dass wenn man Lars Paulsen eingibt, dass dann nicht irgendwie so die ersten 10 Bilder, die erscheinen, irgendwelche uniformierten Feuerwehr-Oberhauptmänner sind, sondern dann halt ich irgendwie, wie ich bei Verflixe Klicks Käse esse oder so.
Stimmt. Lars Paulsen im Gewürzmuseum. Ich habe 10 Kinder gerettet am Wochenende, finde nichts dazu. Die große Abklatsch-WM.
Also ich kann mir vorstellen, dass es in vielen Familien ein viel größeres Thema ist, diese Namensdiskussion. Zum Beispiel, wenn du in einem langjährigen Familienunternehmen tätig bist und du bist wirklich in der 38. Generation leitest du, keine Ahnung, den Pferdestall Imhoff, sodass man dann seinen Namen Imhoff auch behalten will, weil man eben nicht dieser Erste in der Kette sein will oder der Erste sein will, der diese Kette zerstört. Oh ja. Das kann ich total verstehen, weil es lasten ja die Geister deiner Vorfahren auf dir. Und die beobachten ganz genau, was du tust mit dem Namen. Und bist dann verflucht, wenn du ihn ändern solltest. Aber, oder auch zum Beispiel, muss ja gar nicht so groß sein, wenn man halt irgendwie sich als Frau einen Namen gemacht hat, zum Beispiel als Moderatorin oder als Schauspielerin oder so. Oder ja, wie auch immer, vielleicht als Wissenschaftlerin. Dass man dann auch sich schwer tut, seinen Namen abzugeben, kann ich auch total verstehen.
Absolut. Verona Feldbusch, da war das natürlich, es ist auch eine Marke gewesen, ne? Klar, Verona Poth, jetzt ist es angekommen, 20 Jahre später. Man sagt ja auch immer, es dauert immer so 4-5 Jahre, bis das beim Kunden oder bei den Menschen angekommen ist, so eine Namensänderung. Bei Firmen oder bei so halt Promis und so weiter. Das ist schon, gerade wenn du eine Marke aufbaust, dann ist das schwierig. Und das ist bei uns beiden ja zum Beispiel auch der Fall. Das könnte aber auch bei Dennis Markmann durchaus könnte das eine Marke auch werden, ne? Also es kommt ja auch schon im Namen vor. Ich habe dennoch mal parallel für dich auf desired.de 81 lustige Nachnamen zum Abfeiern, heißt der Artikel.
Ach, wie lustig, ich habe heute einen Professor Abfeiern oder so gehört.
Was, echt?
Ja, wo ich auch schon gesagt habe, oh, das will ich so abfeiern, den Namen. Aber wahrscheinlich habe ich es falsch verstanden. Ja, lies mal vor.
Bist du bereit?
Top 5, auf Platz 5.
Naja, das ist so eine, ich wähle ein paar aus. Mal gucken, ob du überhaupt mal lachen musst. Natürlich Hartwigsen.
Ja, muss ich schmunzeln.
Rammelt.
Nee.
Killer.
Nee.
Schneegans. Kotzte. Nee.
Ja, das finde ich gut. Lars kotzte jeden Abend. Das finde ich richtig stark.
Hartnuss?
Nee.
Prügel?
Ja.
Hodenberg?
Ja, so ist natürlich der Klassiker.
Oma billig?
Ja, das habe ich auch schon gehört.
Dünnbier?
Nee.
Und Schweinefuß?
Ja, da frage ich mich ja immer bei diesen Namen.
Und Herr
Scheißner. Kommen ja irgendwo her.
Herr Scheißner würde ich dir noch ans Hand ziehen. Ja, genau. Herr
Scheißner.
Das beruht ja eigentlich immer früher auf den Berufen der Leute, ne? Müller war Müller, ein Meier war ein Meier und der Lars, der kotzte offensichtlich.
Es war einfach der Dorftrunkenbold, der einfach immer kotzte.
Sie meinen den Trunkenbold? Das, nee, nicht Herrn Trunkenbold, den anderen Trunkenbold.
Ja. Da kann man richtig stolz sein. Also bei so einem Namen würde ich auch tatsächlich erwägen, meinen Namen abzugeben. Aber in dem Fall, also Lynch und Paulsen finde ich nicht schlecht. Wir haben ja auch unseren Slogan, die Barone von Lynch-Paulsen.
Stimmt.
Das können wir ja nicht aufgeben.
Was könnte er noch machen, außer also einen triftigen Grund vorlegen? Was fändest du noch einen triftigen Grund? Also was natürlich immer geht, und da rede ich im Prinzip von einem Ausnutzen unseres psychologischen Betreuungssystems. Man könnte natürlich vortäuschen, dass man irgendwie ein großes psychologisches Problem hat mit dem Namen. Dass man irgendwie gehänselt ja. wird, dass man irgendwie deswegen aus Dennis Markmann Dennis den Markmann machen möchte, weil man sonst so gehänselt wird. Aber man muss, glaube ich, auf die psychologische Richtung gehen.
Ist den überhaupt ein Name?
D-I-N? Van den Mike Clockies?
Van den, ja.
Van den.
Also, ja. Also er könnte zum Beispiel sagen, dass er jetzt Holländer ist, einfach vom Gefühl her. Oder er zieht nach Holland und dann ist es den vielleicht auch, ja, vielleicht ist es generell auch so ein Umzug ins Ausland, weil ich kann mir gut vorstellen, dass in Deutschland da besonders strenge Regeln herrschen, oder?
Ich finde es super, weil, also Den Haag ist doch auch so ein bisschen, Dennis den Markmann, das klingt alles so wirklich ein bisschen niederländisch.
Find ich stimmt,
gut.
Stimmt.
Den Haag ist, Dennis nicht, den ist das Niederlande überhaupt, ja.
Ja, ja.
Mal kurz googeln. Nee, Marianne Rosenberg ist das. Okay, ja.
Den Haag. Nee, Marianne Rosenberg ist nicht in Holland.
Niederland. Dennis Markmann. Ja, aber ansonsten, also entweder sowas, Verzug, psychologisch.
Aber ganz ehrlich, Probleme. Ne, er macht ja alles richtig mit dem Namen. Also Markmann, Dennis Markmann finde ich einen richtig tollen Namen. Das ist so richtig irgendwie Gewerkschaftsboss, Dennis Markmann. Da brauchst du gar nicht den davor. Das wird dann schon, das ist dann, na klar, ein guter Gag, aber brauchst du gar nicht. Das ist ein toller Name. Dennis Markmann.
Stimmt, ist auf jeden Fall ein CEO-Name. Du hast recht.
Und ja. Lies mal vor, ist es wirklich Markmann, also M-A-G-M-A-N-N?
M-A-R-K.
Ach, Markmann.
Markmann. Ja, auch schon schön.
Ja, finde ich auch nicht schlecht. Ich finde es doof, wenn der Nachname auch ein Vorname sein kann. Das finde ich immer ein bisschen problematisch.
Oh, ja.
Bin ich ganz schnell verwirrt.
Thomas ist so ein Name, ne?
So Thomas,
Dieter,
ja.
Dieter Thomas Heck, na gut. Aber also nee. Thomas als Nachname gibt es oft. Stefan Thomas.
Ja, ja. Ja.
Das, richtig ja, dämlich. Das finde ich
super verwirrend. Thomas. Und wenn du dann auch mit einem Chinesen zusammenarbeitest, dann sind die komplett verwirrt. Das ja auch. Umgedreht, ne? Das ist auch, muss man ja auch immer, wenn man
ach irgendwie ja.
hier, ne?
Nguyen, ne? Ist ja immer der Vorname dann auch.
Ja, das ist ja nicht Chinesisch. Das ist ja Vietnamesisch, Andreas.
Ist das so, ja?
Ja, Nguyen ist Vietnamesisch und ich weiß aber nicht, ob da auch das mit dem Vornamen nach. Das kann ich dir jetzt in dieser Stelle einfach nicht beantworten.
Okay. Dann würde ich sagen, widmen wir uns der nächsten Frage, oder?
Gerne.
Ich habe vorher noch ein kleines Update, sehe ich gerade.
Oh.
Erinnerst du dich noch, als wir das Thema hatten, dass ein Kollege sich mit einem ehemaligen Schulfreund im Wald treffen sollte?
Ja,
und,
ja, ja.
Und
ja.
wir ihm davon abgeraten
haben. Der hat doch noch ein Update dann auch geschickt, ne, dass er es nicht getan hat.
Genau, dieses Update habe ich ja noch mal vorliegen. Liebe Barone, wenn ihr diese Nachricht lest, wurde ich von meinem ehemaligen Schulfreund im Wald abgeschlachtet. Scherz. Wenn ich gewusst hätte, dass ihr euch so schnell mit meiner Frage beschäftigt, hätte ich ihn noch etwas länger geghostet. Leider hatte ich ihm schon geschrieben, dass ich nicht mit ihm in den Wald will. Seitdem hat er sich nicht mehr gemeldet. Sorry, dass die Geschichte so langweilig endet. Ich wusste noch nicht mal, dass Telegram die neue Plattform für Querdenker und anderes Gesocks ist. Danke für den Hinweis.
Trauriges oh, jetzt hatten Ende. Wir, weißt du noch, Andreas, dass das früher so ein Running Gag war, eigentlich so, sagen wir mal, die ersten anderthalb Jahre, dass ich immer dachte, wir hätten die Frage schon gehabt und ja. Das war jetzt eine ganze Zeit nicht mehr so, also irgendwas scheint bei mir passiert zu sein, aber heute ist es wieder, ich hatte das Gefühl, dass wir das schon mal, dieses Update schon mal vorgelesen haben. Nee?
Nee.
Hatten also bisher muss man sagen, hatte ich, glaube ich, noch nie recht. meinen Vermutungen. Insofern könnte es gut sein, dass... Das Ding ist, ich lese in der Regel die Fragen vorher nicht, weil ich mich überraschen lassen will. Mhm. Und manchmal aber ploppt dann gerade, ich kriege da eine Push-Benachrichtigung, E-Mail kommt und dann lese ich den Betreff und denke ich, manchmal habe ich dann ja, Bock, da doch nochmal reinzulesen. Und dann verwechsel ich das, ob das in der Sendung war oder eben nicht.
Mhm. Dann stelle ich dir nochmal die Gretchenfrage, nämlich Gangbang oder Bubblebildung?
Andreas hat übrigens vor der Sendung zu mir gesagt, Lars, heute haben wir mal keine rattigen Fragen dabei.
Welche, was darf es sein?
Ach so, ich dachte, das ist der Betreff von einer. Nee,
das ist wieder die Wahl gewesen zwischen zwei Fragen.
Ah, okay. Ich dachte, einer stand vor der Wahl, ob er ein Gangbang will oder irgendwas mit Bubble. Also sagen wir mal Bubble, weil das könnte ja noch in eine nicht rattige Richtung gehen.
Genau so ist das. Also, ganz interessante Frage. Der eigentliche Betreff ist Blowjob der anderen Art, gesellschaftliche Bubblebildung. Leben mein soziales Umfeld und ich in einer Blase. In den letzten Jahren beschäftigt mich zunehmend eine Frage hinsichtlich meines sozialen Umfelds und dessen Wandel. Nein, niemand trägt bei mir neuerdings Reichskriegsflaggen oder Aluhüte, aber genau darum geht es irgendwie. Seitdem ich meine Heimatstadt für FSJ, Praktikum, Studium etc. verlassen habe, fällt mir immer deutlicher auf, in was für einer Blase ich mich befinde. Das liegt vielleicht einerseits daran, dass ich wie ihr beiden Lümmel in der wohl brotlosesten Branche überhaupt wirke, ich meine nicht der Radieschenpflücker-Szene, sondern der Medien. Denn bekanntermaßen repräsentieren diese unsere heutige Gesellschaft genauso sehr, wie die Polizei oder Politik es tun, nämlich gar nicht. Besprechen wir gleich. Konkret heißt das, seit der Schule lerne ich kaum noch Leute kennen, die einen Migrationshintergrund haben oder die aus einem Nicht-Akademiker-Haushalt kommen. Dabei hat jeder Vierte in unserem schönen Deutschland mittlerweile Wurzeln im Ausland. Jedes fünfte Kind wächst in Deutschland in Armut auf, aber Schulfreunde, deren Eltern in Supermärkten arbeiten, dies aber nicht einmal als stellvertretender Marktleiter tun oder gar arbeitssuchend sind, habe ich kaum mehr. Vielmehr dominieren nun Anwälte, Unternehmer und Co. Gleiches gilt für die politische Dimension. Die Ergebnisse der letzten Bundestagswahl auf mein Umfeld übertragen, Mehrheit CDU, viele SPD, Grüne und einige AfD, FDP, Linke, kenne ich überhaupt nicht. Ich will einfach nur nicht in einer Blase leben. Gerade nicht in so gesellschaftlich erhitzten Zeiten wie diesen. Wie soll ich das schaffen? Gerade weil man ja als Person in den Medien auch immer ein Stück weit Vorbild ist. Wie sieht euer Umfeld aus? Könnt ihr Ähnliches berichten? Und wie geht ihr mit dieser Verantwortung, was man dann so nennen kann, um? 1000 Küsse. Für Lars, männlich, Mitte 20 und nicht Akademikerhaushalt sowie Migrationshintergrund. Super spannende Frage.
Okay. Ja, das finde ich auch eine sehr spannende Frage, zumal das ein Thema ist, das mich auch mein Leben lang schon, naja, zumindest mein Erwachsenenleben lang begleitet.
Ja.
Und ich mache mir da wirklich regelmäßig sehr viele Gedanken darüber. Könnte auch sein, dass wir darüber schon mal ansatzweise gesprochen haben, aber noch nicht in dem Detail, wie wir es jetzt tun werden.
Privat schon oft.
Privat schon häufiger, ja. Also es ist tatsächlich so, dass mir das auch schon irgendwann mal aufgefallen ist, dass man gerade so im Studium oder auch eigentlich dann hauptsächlich im Studium mit Leuten zu tun hat und man dann irgendwann ja auch früher oder später mal darauf zu sprechen kommt, was so die Eltern machen. Und das ist ja wirklich eher eine Ausnahme, dass es dann irgendwie heißt Putzkraft oder so, ne? Also das ist ja ganz oft dann irgendwelche Ingenieure, Ärzte, Anwälte und so weiter. Was wirklich eine Sache war, über die ich mich dann auch in meinem Auslandsaufenthalt, wo ich zum ersten Mal so wirklich in so richtig heftige linke Bubbles reingekommen bin, wo ich vorher gar nicht war, bei mir im tiefschwarzen Baden-Württemberg, wo nun wirklich ein Großteil CDU wählt, zumindest zu der Zeit damals. Und wo auch natürlich sehr viel Reichtum auch herrscht in Baden-Württemberg, sehr wenig Arbeitslosigkeit und so weiter. Gerade zu der Zeit, wo ich da war und dann so im Auslandaufenthalt dann wirklich viel mit Deutschen auch irgendwie, keine Ahnung, hier aus dem Osten oder so, mit denen mal gesprochen, was ich vorher eigentlich nie gemacht habe. Ich habe wirklich nie mich länger mit dem Ostdeutschen unterhalten. Weil ich ja keinen kannte. Und da dann wirklich zum ersten Mal dann auch gesehen, das ist schon ein Riesenproblem. Ne? Das ist schon ein Ding. In der heutigen Zeit gibt es nicht mehr so, also es gibt schon noch sehr viele Probleme, aber es gibt so ein paar Probleme, wo man sagen kann, ey, da sind wir uns doch wohl einig, dass das ein Problem ist. Und das gehört dazu.
Ja, Also, ich habe eigentlich, bis ich dich kannte, auch Westdeutsche verabscheut. Du hast da schon ein bisschen zumindest das leicht entkräften können. Ich finde es auch so, wir sind jetzt schon in Hamburg, wir sind in der Großstadt. In der Großstadt hat man eh noch mal, finde ich, immer so andere Empfindungen und andere Meinungen. Man ist meist irgendwie ein bisschen mehr an ein bisschen kosmopolitischer, weil man es einfach gewohnt ist aus dem täglichen Stadtbild in der U-Bahn und so weiter, dass da ganz normal ganz viele Nationen mitfahren sozusagen mit irgendwie unterschiedlichen Hintergründen. Man trifft Leute, die Migrationshintergrund haben, täglich. Und das ist irgendwie was viel Normaleres, sollte man denken. Wenn man dann aber auf Leute trifft, die jetzt eher aus einer ländlichen Region kommen, dann sind die das gar nicht so gewohnt, haben nochmal sehr viel mehr Vorurteile. Das Problem ist, ich finde es ganz schwer, diesen Sweet Spot zu finden, weil man will ja auch manchmal mit so Leuten diskutieren, mit so Leuten klingt schon so abwegig, aber mit Leuten diskutieren, die irgendwie eine ganz andere Lebensrealität haben, weil man ja auch in unserer Blase, in der wir nun mal sind, sind wir ja relativ sorglos eigentlich. Also wir haben eigentlich keine Probleme mit Einkommen, wenn irgendwie so Nachrichten kommen, Steuererhöhung, bla bla bla, irgendwas, dann ist das für uns alles immer im so Naja-Bereich. So, es wird uns schon nicht ans Existenzminimum treiben. Wir sind auch nicht reich, davon sind wir auch super weit weg. Also so fucking weit weg. So richtig, richtig weit von weg. Als einer der wenigen Comedy-Podcasts, die noch wissen, wie es an der Basis aussieht, würde ich mal dazu sagen. Davon sind wir auch super weit weg. Das heißt, eine Spitzensteuersatzerhöhung kränkt mich auch nicht wirklich. Aber irgendwo dazwischen will man ja trotzdem sich mal mit anderen Lebensrealitäten auseinandersetzen und auch diskutieren und Sachen anhören, weil ich finde, dass man schnell sonst dazu neigt, sich in seiner Bubble, die so ein bisschen linker ist, die so ein bisschen Sachen wie Gendern ganz anders schon auf einem anderen Level hat, als das vielleicht in der breiten Bevölkerung so der Fall ist. Man will ja eigentlich mit den Leuten diskutieren und das fällt zunehmend schwer.
Glaubst du, wir sind der einzige Comedy-Podcast, der vom Spitzensteuersatz nicht betroffen sein würde? Von einer Erhöhung?
Also wirklich, ja, ich glaube auch. Ja. Unsere Konten auf den Cayman Islands würden nicht mehr verfolgt werden, glaube ich.
Ja, also ich finde das, was ich meinte mit Problem, ist ja, dass man sowas durchaus ja bekämpfen kann. Ich bin jetzt nicht da Fachmann für und kann dir jetzt 5 Maßnahmen aufzählen, aber im Endeffekt geht es ja so ein bisschen darum, eine Durchlässigkeit unter den Schichten irgendwie mehr möglich zu machen, zumindest den Aufstieg schneller möglich zu machen, sodass eben auch Leute, deren Eltern irgendwie noch nicht den großen Karrieresprung gemacht haben, dass die eben trotzdem die Möglichkeit auf gleiche Bildungschancen haben und so weiter. Das ist natürlich schwierig und es wird da nie eine 100%ige Chancengleichheit geben, in keiner Gesellschaft höchstwahrscheinlich, aber man muss es zumindest anstreben, dass die Möglichkeiten geschaffen werden und solche Sachen wie ja, kostenlose Bildung oder meinetwegen sowas wie BAföG oder so, dass sowas auch leicht zugänglich ist und nicht zu bürokratisch ist und so weiter. Das sind ja auf jeden Fall schon mal Maßnahmen, um dann doch so kleine Beispiele zu nennen, die dazu führen können, dass eben im Uni-Studium eben doch nicht nur Ärztesöhne rumtanzen. Es ist natürlich auch schon besser geworden. Wir tun jetzt so, als sei das so rein elitär. Natürlich studieren auch sehr viele Menschen aus Arbeiterfamilien. Aber es ist, glaube ich, nach wie vor ein Problem, das man angehen muss.
Also ja, aber ich finde, du willst das Problem an der Wurzel anpacken und lösen. Du willst strukturelle Unterschiede aufbrechen und damit langfristig zu Lösungen führen. Und das finde ich scheiße. Ich will viel kürzer denken. Ich will gerade mal die Frage von unserem Hörer beantworten. Wie trifft man eigentlich noch Leute aus anderen Kreisen? Also ich sehe es auf meiner Twitter-Timeline, ist alles voll mit relativ linken Tendenzen. Also da sehe ich Tweets, die in die rechte Richtung gehen, nur wenn sich irgendwie über dumme Politikeräußerungen lustig gemacht wird, dann sehe ich die quasi zitiert, was die eigentlich gesagt haben. Ich weiß, dass Twitter natürlich auch einen super rechten Teil hat, der nicht zu unterschätzen ist, aber ich sehe den halt eigentlich nicht. Wenn wir in den Medien arbeiten, in Medien, das hat er auch angesprochen, ist man eh immer gibt es ja den, so einen Unterschied zwischen der öffentlichen Meinung und der veröffentlichten Meinung. Und die veröffentlichte Meinung ist eher in den letzten Jahren, zumindest in den Medien, die wir konsumieren, tendenziell ein bisschen linker und ein bisschen offener, außer die Bild. Und ich finde es einfach schwer. Also ich treffe in meinem Alltag, treffe ich keine wenig Leute mit Migrationshintergrund, wenig Leute aus ärmeren Schichten, wenig Leute, wo ich wirklich mal sagen kann, Mensch, was habt ihr eigentlich für reale Probleme?
Ja, da hast du absolut recht. Ich würde aber trotzdem sagen, dass wir gerade jetzt bei unserem Arbeitsumfeld da schon noch mal ein bisschen diverser sind, sage ich jetzt mal. Gar nicht, was Migrationshintergrund angeht, sondern was die so Schichten oder die Persönlichkeiten angeht. Weil ich sehe das ja zum Beispiel an so Familienmitgliedern, die im BWL-Bereich arbeiten. Wenn ich dann deren Freunde sehe, das sind zu 90% BWLer. Da ist hier und da mal jemand anderes dabei, aber es sind zu 90% BWLer. Und wenn man dann mit denen unterwegs ist und so, dann hörst du genau, das sind die Gesprächsthemen, die drehen sich um Wirtschaft und so weiter. Das ist eine sehr, sehr klare Bubble. Das ist, glaube ich, eine viel engmaschige oder eine engere Bubble, eine viel kleinere Bubble und eine viel gefestigtere Bubble, die viele, in denen viele leben. Durch die Medien sind wir zwar auch eine krasse Bubble, aber die Bubble ist recht groß. Die ist eigentlich riesig. Es gibt ja keine Ahnung, es gibt Hip-Hop-Journalisten, die sich in der Bubble befinden und es gibt den FAZ-Redakteur, der sich in der gleichen Bubble befindet. Und das allein ist ja schon ein riesiges Spektrum an Themen und an Schichten dann teilweise auch, die dann da vorhanden sind. Ich finde auch bei Rocket Beans oder wenn du generell bei so einem Fernsehsender arbeitest, dann hat man Freunde, die sind Grafiker, man hat Freunde, die sind Techniker, man hat Freunde, die sind Mathematiker, also Informatiker. Dann hast du hier wieder Freunde, die sind Autoren und so. Also ich habe da schon oder
Autoren. Ja, aber come on, das ist jetzt alles, also das sind bestenfalls Freiberufler. Aber du triffst jetzt keine Putzfrau, du triffst jetzt keinen oder eine Putzkraft. Du triffst jetzt keinen Friseurin, die sich über einen Mindestlohn freut. Also das sind ja schon Sachen, die für uns komplett weit weg sind. Wir können ja nicht
voll, mal
uns
voll
die Haare schneiden lassen.
Genau, ich wollte dir nicht widersprechen. Ich wollte nur sagen, dass es schon auch noch mal sehr viel engere Bubbles gibt als jetzt unsere Bubble. Und wir haben da schon ein relativ großes Feld an verschiedenen Künsten, verschiedenen Berufen oder sowas, mit denen ich befreundet bin. Das sehe ich halt immer wirklich im Vergleich dann zu so BWLer-Bubbles. Aber klar, diese Leute, die ich jetzt anspreche hier an Freunden, das sind trotzdem alles, die sich ungefähr in unserer Schicht, sagen wir jetzt mal in der, ich weiß nicht, wie die Definition ist, aber in der Mittelschicht oder sowas befinden. Mhm. Und man hat da relativ wenig Kontakt zu den unteren Schichten.
Also man kann natürlich er hat es ja auch geschrieben, er hat ein freiwilliges soziales Jahr gemacht. Es gibt ja die Möglichkeit, weiß ich nicht, dass man am Wochenende in der Tafel hilft. Da trifft man dann manchmal auch alte Arbeitskollegen quasi, die sich da gerade noch einen Salatkopf von vorgestern holen. No, das ist natürlich ein guter Weg. Es gibt natürlich die Möglichkeit, schon so in sozialen Einrichtungen zu helfen. Weiß ich nicht, überleg gerade. Wahrscheinlich bei jedem zweiten Kurs, den man von der Volkshochschule belegt, trifft man sozial schwächere Leute. Also es gibt ja diese Hotspots schon.
Kuss habe ich verstanden.
Kurs.
Volkshochschule, Einführungsbeginnerkurs, küssen. Ich habe einen Tipp auf jeden Fall. Und das war früher auch immer der Grund dafür, wieso ich doch auch mit allen möglichen Schichten zu tun hatte, war Sport. Also wenn du früher als Kind zum Beispiel im Fußballverein bist oder wie ich im Volleyballverein, da hatten wir wirklich alle Schulen da. Wir hatten da bei uns gab es ja Hauptreal und Gymnasium als die drei Schulen in Baden-Württemberg und die waren alle in dieser Mannschaft vertreten und man hat sich mit allen sehr gut verstanden und das ist auf jeden Fall, Sport ist so eine Sache, die total verbindet, die auch Schichten verbindet und wo man ja auch irgendwie nochmal eine eigene Sprache spricht, nämlich die des Sports oder der jeweiligen Sportart und sowas hilft auf jeden Fall. Das ist aber dann jetzt auch wieder vorbei, wenn man nicht im Verein ist, ne? Und gerade so im älteren Altherrenverein sind es dann doch eher nur die gehobeneren Arbeitsschichten, die Arbeiter oder Arbeiterinnen, die dann irgendwie überhaupt noch die Kraft oder Zeit haben, um dann abends noch zum Volleyballverein zu gehen. Und oft sind es eben die, keine Ahnung, die Handwerker oder so, die den ganzen Tag sich denn, oder die Möbelpackerinnen, die den ganzen Tag schuften müssen, die haben dann abends eben keinen Bock mehr auf Freizeitvolleyball.
Also ich würde Ich würde schon sagen, dass das von Sport zu Sport unterschiedlich ist. Also ich wage jetzt mal, die Mär vom Schmelztiegel-Tischtennisverein ein bisschen aufzuheben. Ich glaube, da ist es relativ einfach. Mich überrascht es, dass Volleyball da auch in die Kategorie fällt, der großen integrativen Sportarten. Aber Fußball ist natürlich die Nummer eins, auch integrative Sportart, kann man nichts gegen sagen. Bei meinem Neffen, ja, da kenne ich es auch, da spielen alle zusammen ohne Hürden. Und vor allen Dingen beim Fußball ist der Vorteil, du kannst den, wenn du als Kind anfängst, fängst du ganz unten an, quasi mit Leuten mit Migrationshintergrund, die vielleicht einer unteren Schicht angehören. Du bist aber mit 16, 17, wenn es gut läuft, Topverdiener und bist sofort so weit über allen anderen gesellschaftlichen Schichten, dass du ohne Führerschein mit einem Ferrari zum Training kommst.
Ja, du hast natürlich recht, das kommt schon auch auf die Sportart an. Also nicht, dass ihr jetzt in den Polo-Club eintretet und euch nach ein paar Jahren wundert, dass ihr ja doch noch nicht die niedrigen Schichten kennengelernt habt. Aber bei uns im Volleyball war es zum Beispiel so,
da gab es einen mit Migrationshintergrund, der Ali.
Nein, Volleyball ist ja ein Riesending im Russland auch. Und wir hatten einige Deutsch-Russen, die bei uns im Verein trainiert hatten. Aber Fußball ist dann natürlich wesentlich diverser, da gebe ich dir recht.
Ja, sonst was kann man noch machen in der Freizeit? Also klar, Corona ist jetzt eingeschränkt, aber was kann man noch machen? Man kann natürlich ich bin zum Beispiel schon jemand, der dann eher sagt, ganz ehrlich, ich will nicht komplett den Kontakt verlieren, ich gehe heute mal zu Penny, ja? Einfach mal Edeka links liegen lassen, mal zu Penny gehen. Mal da ein bisschen mit den Leuten ins Gespräch kommen, ja. An der Kasse auch mal nachfragen, wann das angefangen hat mit dem Haarausfall. Und dann kommt man ja ins Reden.
Das ist einfach dein größtes Trauma, ey. Furchtbar.
Naja, wenn du halt an der Kasse stehst und der Person direkt auf die Platte
guckst.
Ja.
Ist natürlich jetzt in der aktuellen Situation schwierig, dann da ein großes Gespräch und Freunde auch im Pennymarkt zu finden. Ich glaube, da muss man sich schon echt gut anstellen, um Freunde im Pennymarkt zu finden. Aber ja, das finde ich auch stark. Man kann natürlich auch immer in interkulturelle Vereine eintreten. Das geht auch immer. Ich finde das auch total cool und jeder soll das machen, der darauf Bock hat. Ich habe da selbst, aber ich finde es selbst immer so ein bisschen gezwungen, weißt du, so. Ich würde lieber in einen Verein gehen, der nichts mit interkulturellem Zusammenleben zu tun hat und das der einzige Grund ist, warum es diesen Verein gibt, nämlich, keine Ahnung, irgendeinen Töpferverein und da dann zusammenkommen mit allen, als wirklich in so einen Verein zu gehen, in dem man ja nur ist, um zu zeigen, hey, guckt mal, wie gut wir uns verstehen. Ich finde es total geil, wenn das Leute machen, aber für mich wäre das nichts.
Das stimmt. Ich sehe dich überhaupt nicht beim Töpfern. Was ich noch empfehlen kann, R&B-Clubs gehen. man kann generell auch mal einfach Beziehungen führen mit Leuten aus anderen gesellschaftlichen Schichten und idealerweise mit Migrationsunterschied.
Migrationsunterschied finde ich schön.
Hintergrund.
Haben wir beide einen Migrationsunterschied? Ja.
Ja, schon. Dann lass mal poppen. Der kam aus der Richtung und der aus der Richtung. Jetzt sind wir halt beide hier.
Ja, ach ja, naja. Man weiß es nicht, ne? Also im Endeffekt, wenn so grundlegendere Probleme aus der Welt geschafft werden, nämlich zum Beispiel Gehaltsunterschiede oder Einkommensunterschiede in den Bevölkerungsschichten, weil eben doch eher der Manfred den Job bekommt, als man es dem Mohammed dann gibt. Oder dass man die Wohnung in der schönen Wohnung doch eher der Theresa gibt, als der Baha. So, wenn diese Sachen erledigt werden, dann glaube ich, kommt das auch ganz natürlich, dass man dann eben in der Nachbarschaft auch ganz viele Leute mit Migrationshintergrund hat und dann trifft man sich auf der Straße und dann hält man da einen Plausch und dann gehst du ins Café und so weiter. Übrigens ist es jetzt nicht so, dass wir niemanden mit Migrationshintergrund kennen und lieben.
Nee,
Andreas,
das stimmt.
Und ich, weil das klingt so ein bisschen, als wären wir hier jetzt total die deutschen Kartoffel-Aliens unter sich. Aber es ist ja schon so, dass es nicht so schön durchmixt ist, wie man sich es eigentlich vorstellt. Aber ich glaube, es liegt einfach an diesen grundlegenden Problemen, die es zu klären gilt. Und dann kommt alles andere auch einfacher.
Also, ja, ich würde noch mal einen Tipp geben. Ich habe eine Zeit lang Also man kann natürlich auch mal Medien lesen, die aus komplett anderen Blasen kommen, ne? Das heißt, mal bewusst sich auf, also die meisten Medien sind ja Tendenzmedien, sprich, die haben erstmal eine grundsätzliche politische Ausrichtung. Und da kann man schon mal gucken, was denken denn die anderen so? Also was wird denn so, nicht immer dieselben Nachrichtenseiten zum Beispiel konsumieren. Das heißt jetzt nicht, dass man auf irgendwelche mit ganz komischen Endungen reingehen sollte und sagen, der Andreas hat gesagt, ich soll da mal meine Nachrichten beziehen. Das ist schon, man sollte das schon noch mit tagesschau.de abgleichen. Aber du weißt, was ich meine. Mal einfach ein bisschen eine andere Berichterstattung auch lesen zu Sachen.
Ich weiß total, was du meinst und eben weil mir das auch so ein großes Anliegen war, habe ich mich da auch schon sehr stark mit beschäftigt und habe dann teilweise auch die FAZ abonniert gehabt, weil ich wusste, das ist ein konservatives Medium und jetzt auch gar nichts gegen die FAZ, aber zum Beispiel sowas, die NZZ ist ja so die neue super erzkonservative Zeitung, die neue Züricher Zeitung und ich finde halt, also ja, ich würde mich natürlich irgendwie als linksgrün versifftes Schweinchen bezeichnen. Aber viele Sachen, die ich denke, die finde ich nicht politisch, sondern die finde ich einfach, das ist so eine menschlich-moralische Frage.
Da sollten
wir. Und da gibt es für mich.
Ja, hin, ne?
Ja, das ist für mich dann nicht so, ja okay, wir könnten da unterschiedlicher Meinung politisch sein, man könnte darüber diskutieren, sondern es gibt dann halt einfach Dinge wie, dass man gegen Rassismus ist oder so, ist für mich keine politische Einstellung, sondern eine menschliche Einstellung, auf die wir uns alle einig werden sollten, also wo wir alle einer Meinung sein sollten, egal welchem politischen Spektrum man angehört.
Couleur.
Und bei der NZZ, oder dem einen oder anderen Kommentar mal hier und da von so konservativen Medien wie der FAZ oder auch mal hier irgendwie Gabor Steingart oder so, wenn die was bringen, dann ist es oft so, dass ich mich darüber ärgere, aber nicht, weil sie anderer politischer Meinung sind, sondern weil es einfach dumm ist. Also teilweise wirklich dämliches, unfundiertes, polemisches Gelaber ist einfach auch oft, weil die Leute sich dann ja auch oft provoziert fühlen von dieser sehr starken linken Bubble, die so in den Medien ja sehr ausgeprägt ist und dadurch fühlen die sich provoziert und wollen dann einfach nur ganz stark provozieren und irgendwie was ganz Lautes schreiben und irgendwas ganz Dummes, wo ich mir dann denke, ja, ich verstehe schon, dass du jetzt nicht der Meinung bist politisch wie ich oder so, aber dann verargumentier doch irgendwie deine Meinung ordentlich und red nicht so einen Stuss zusammen. Das ist mir ganz oft aufgefallen. Letztens erst wieder so ein NZZ-Artikel gelesen, habe ich auch auf Twitter gepostet, keine Ahnung, wo einer auch irgendwie argumentieren wollte, wieso die Freiheit im Endeffekt wichtiger ist als die Sicherheit, die wir gerade durch die Corona-Maßnahmen und so anstreben. Die Freiheit ist viel wichtiger, weil auch, keine Ahnung, was war das hier, Heinrich Heine war auch schon kein Sicherheitsfanatiker, sondern der war ein Freiheitsfanatiker. So, wo du denkst, okay, das ist ein Argument, aber das ist ja wohl sowas von dämlich. Und das ist leider oft meine Erfahrung bei Ich würde mir mal ein konservatives Medium wünschen, gibt es natürlich auch. Ist jetzt Quatsch, dass ich sage, ich würde es mir wünschen, aber ich würde mir da mehr sinnvolle Artikel wünschen, wenn ich da schon mal einen kleinen Ausflug mache ins konservative Spektrum.
Würdest du sagen, du wirst um deinen Schlaf gebracht, wenn du an Heine in der Nacht denkst?
Durchaus, ja.
Also ich finde, ich denke dann aber auch, also wir haben jetzt so, du hast gesagt, wir sind in der Mittelschicht. Wir wissen so ein bisschen, wie der Status quo in der Mittelschicht ist, was unsere Probleme sind für unsere Generation. Es gibt natürlich diese allumfassenden, allgenerationsübergreifenden Sachen wie Rassismus oder so. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel reich wären, dann würden wir doch zum Beispiel so FDP-Thesen oder, sag ich mal, so eher neoliberale Thesen oder vielleicht auch entsprechende Zeitungen, dann hätten die doch auch wieder einen ganz anderen Blick auf uns, wo wir jetzt sagen, das ist doch nicht euer Ernst, die Reichen werden immer reicher und bla bla bla. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel super reich wären und krass Steuern zahlen würden oder so gefühlt und sagen würden, Alter, was ich jetzt schon an den Staat immer abdrücken muss, dann würden wir doch vielleicht auch ganz anders denken und ganz andere Realität haben.
Total, das glaube ich auch, dass du da sehr stark beeinflusst wirst. Also es gibt ja wahnsinnig viele, die irgendwie studieren sind, die dann da irgendwie sehr stark im linken Spektrum unterwegs sind und später sind sie dann irgendwie die gesettelten Ärzte auf dem Land oder so und werden dann auf einmal erzkonservativ oder wählen die FDP und so weiter. Aber es ist ja kein geschriebenes Gesetz. Also es gibt ja auch wahnsinnig viele reiche Menschen, die trotzdem jetzt nicht die Solidarität total über den Haufen werfen. Ne? Es gibt ja auch immer noch Leute, die sagen, ich zahle dann gerne Steuern, wenn ich super reich bin. Was ja nicht heißt, dass man als Superreicher automatisch sagen soll, ja, nehmt mir all mein Geld ab und der Steuersatz soll so hoch sein, wie es nur geht. Aber ja, so ein gesundes Mittelmaß ist dann ja einfach gefragt.
Also ich glaube, das könnten ein paar Tipps konnten wir dir an die Hand geben. Einfach mal eine andere Zeitung lesen, bisschen irgendwo aushelfen am Wochenende.
Sport.
Und
Sport vor allem, ja.
Gucken, wo ist eine örtliche Rap-Cypher, in der man sich mal ein bisschen ausprobieren kann.
Ja, oder vielleicht auch noch, was ganz gut ist, ist so Jobben. Wenn du zum Beispiel in einer Bar jobbst oder in einer Kneipe oder sowas, da so diesen Job des Kellners oder der Kellnerin nehmen ja nun wirklich auch viele Schichten an. Also auch Unterschichten, aber auch so Studenten, die vielleicht aus einem besseren Elternhaus kommen und so. Also es gibt ja da wirklich alles, was da rumrennt mit dem Tablett in der Hand. Oh. Also das wäre eine Idee.
Oder halt in so einem 1-Euro-Laden arbeiten. So bei Teddy oder so. In diesen super Billigläden, wo die Leute denken, sie kaufen einen günstigen Pizzaschneider für 3 Euro, obwohl der im normalen Supermarkt nur 1,99 € kostet. Aber sie sind so geblendet von den Preisen. Das ist, glaube ich, auch eine gute Sozialschule.
Gibt's im Euro, also ist Teddy nicht so ein Euro-Shop? Gibt's da Sachen für über 1 Euro? Ja.
Ich glaube schon, ja. Sonst alles andere kriegst du im 99-Cent-Laden.
Okay. Gut, dann würde ich wirklich sagen, das war nun wirklich ausreichend, was wir hier zu dieser Frage. Und das war es dann auch für diese Folge, ne?
Genau so ist das. Bleibt uns nichts mehr, als den Leuten zu danken, die ein bisschen mehr in die Waagschale legen als nur 99 Cent oder 1 Euro, die uns über die Plattform Patreon unterstützen. Und da sagen wir ganz herzliches Dankeschön an unsere 10-Dollar-Unterstützer. Zum einen die Alexandra Footage, Dankeschön. Dann Andy Scheuer in Team Deo. Benji, Captain Jizz, Fresh and Biz, D-Dog Skeleton, Dark Reaver 91, das Goldene Prinz Albert Piercing, der Rattenfänger von Hameln, der Kimmenreiniger, okay. Dr. Dicht, Edmund Denzel, Eduard K., Hans Gock, Niklas, Schmidli, Hedli, Du, Silvester bei den Dosenkohls. Ach, guck mal, da wird der Name geändert, offensichtlich. Explorer 7, Feri der hochbegabte Ficker, Luxen. Oh mein Gott, ich pisse Blut. Okay. Auch dir danke. Und wer das vorliest, ist ein Spasti. Lol. Danke dir. Und natürlich unser 25-Dollar-Unterstützer, unser Rattenkönig, der momentan limitiert diesen Monat noch kostenlose Tickets für alle Live-Auftritte vom Gagreflex-Podcast on top bekommt. Hau ich jetzt einfach mal so raus. Basti Winkler, Dankeschön für deinen Support.
Und tausend Dank auch an alle, die uns eine positive Bewertung auf iTunes hinterlassen. Also jetzt erst kürzlich, Sophie, die coole Schnitte, hat uns geschrieben, bester Podcast. Also vielen Dank für diese wahren Worte. Wenn ihr natürlich sagen wollt, ich möchte euch zwar unterstützen, aber irgendwas will ich dafür auch haben, dann schaut doch mal auf gagreflexpodcast.de vorbei. Da findet ihr Merchandise.
Geil.
Ja, dass ihr euch jederzeit kaufen könnt, um uns zu unterstützen. Vielen, vielen Dank für euren Support und wir sehen uns nächste Woche wieder mit euren Fragen und unseren Antworten, die uns natürlich fehlten. Danke, Andreas.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.